Input.
Mögt ihr euch noch erinnern, vor ein paar Jahren, Ende 80er, Anfangs 90er, es ist doch kaum eine Woche vergangen ohne einen Platzspitz- oder Lettenschlagzeilen. Die offene Drogenszene in der Schweiz hat viel Zündstoff geliefert. Und mit drin die Petra und der René, zwei Junkies, die ihr ganzes Leben lang Drogen konsumiert haben. Heroin und Kokain sind ihre ständigen Begleiter. Heute sind beide zwischen 40 und 50, leben aber in einem Körper, der sich alt, müde und kaputt anfühlt. Im Input von Michael Sali schauen sie zurück auf ihr Leben.
Dann wird es einen Moment lang leislig, weißt, in den Ohren macht es Zwisch. Und dann wird es ganz leislig. Und das gehört einfach, das ist das Fleisch, das ich auf dem Kohle habe. Und das ist noch gut.
In der Regel, wenn jemand so lange Drogen konsumiert hat, ist dann mit 40, 50 viel weiter in einem weiteren Fortschritt, in einem alten Prozess, als wir das sonst sind. Normal.
Da ist es eigentlich ein bisschen wie ein Altersheim für Junkies, haben wir da eigentlich aufmachen wollen, oder?
Also manchmal denke ich an einen Körper wie jemand, der was weiß ich, 50 Jahre gearbeitet hat.
Lange hat man immer gesagt, das Drogenproblem, das ist ein Jugendproblem. Und das ist Quatsch.
Vor 20 Jahren hat man von der Drogenszene in unserem Land vom Schandfleck von Europa geredet. So sichtbar Elend wie in unseren grossen Städten, namentlich zu Zürich am Platzspitz oder später am Letten oder auch zu Bern im Kocherpark, ist die Drogensucht sonst nie gewesen. Das hat Behörden dazu veranlasst, die Süchtigen auf verschiedene Arten zu betreuen. Zum Beispiel Drogen kontrolliert abzugeben, um so den Konsum zu entkriminalisieren. Die Junkies von denen sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Was das heisst, erfahrt ihr in dieser Sendung. Und gerade jetzt vom Attilio Stoppan, Beauftragten für Suchtfragen vom Kanton Zürich. Er ist schon von Anfang an hautnah mit dem Drogenproblem konfrontiert. Und jetzt auch. Drogensüchtige, so sagt man, sind bald reif für das Altersheim.
Das ist eigentlich nichts als unser Alter, als unser normales Leben. Es ist erlebt, auch die Menschen kommen in eine neue Lebensphase rein und bringen damit natürlich ihren biografischen Rucksack ein paar andere Inhalte mit als Otto und Ulla Normalverbraucher.
Jetzt muss man reagieren. Ein neues Problem kommt auf unsere Gesellschaft zu. Der Jürg Lützelschwab ist Präsident vom Verein ABRI in Basel-Land. Der führt zwei Wohnheime für Suchtmittelabhängige. Eins in Liestal und eins auf dem Hauenstein. Dort im Grünen ist vor einem Jahr die Pension Harmonie aufgegangen. Für Langzeitkranke. Weil es das immer mehr braucht, wie der Jürg Lützelschwab sagt.
Also, wenn man sieht, was die Leute alles reinlassen, was auf der Gas gebraucht wird und dass halt auch sehr viele verunreinigte Sachen reingelassen werden. Ja, das ist klar, das hat Folgen. Oder? Die Leute sind vielmals sind sie krank, haben gesundheitliche Bresten, sind geistig abgebaut. Das ist sehr unterschiedlich. Aber die sind natürlich in der Regel, wenn jemand so lange Drogen konsumiert hat, ist dann mit 40, 50 viel weiter in einem weiteren Fortschritt, in einem alten Prozess, als mehr das sonst sind normal.
Haben die auch besondere Bedürfnisse, die jetzt Young Junkies nicht haben?
Ja, ich denke, die haben Bedürfnisse, wie wir alle haben. Also es geht ja darum, dass die auch irgendwann mal ein Stück weit Ruhe finden können. Die haben ein Leben hinter sich, wo extrem viel gelaufen ist, wo meine, ständige Jagd nach dem Stoff, nach dem Geld und weiss ich was, das ist extrem aufreibend. Das sind einfach die Leute, die zum Teil abgebaut sind, die auf einen speziellen Ort brauchen, die auch spezielle Pflege brauchen, wo natürlich die Idee, dass man so jemanden in ein Altersheim könnte tun, so Ideen kommen natürlich, aber es ist natürlich völlig unvorstellbar, einfach so Leute mit alten Leuten zusammen zu tun.
Süchtige, die ins Jahr kommen, ins Altersheim, das ist eine Schlagzeile, die so nicht stimmt. Drogensüchtige leben gegenwärtig nicht in konventionellen Altersheimen. Aber ihre Bedürfnisse wären die gleichen wie die von vielen Pflegebedürftigen. Ein Körper, der nicht mehr Mann zeichnet von verschiedenen Krankheiten, von einem Leben mit harten Drogen. Input schaut genauer her und erzählt in dieser Sendung die Geschichten von Süchtigen, die ihr Leben mit Drogen verbracht haben. Mit ihnen schauen wir zurück auf ihre Drogenkarriere. Zum einen ist da der René Fili. Er ist zu Langenbruck daheim auf dem Hauenstein, ein Kurort in einer etwas vernachlässigten Ecke der Schweiz zwischen Balstel und Liestel. Dort ist die Harmonie, eine Wohngemeinschaft für all die User, Junkies, die seit Jahren kommen. Der René ist 41 und lebt da, seit es die Harmonie gibt, seit einem Jahr. Er ist sozusagen Gründungsmitglied. Einbettet in eine Gemeinde, wo die Leute langsam alle Vorurteile gegen die süchtigen Bewohner abbauen, wie die Leute in der Harmonie sagen. Und weil man dort lebt, wie eine grosse Familie, sagen alle einander da, das gilt auch für einen Reporter. Früher hat der René seinen Stoff auf der Gasse gekauft. Heroin, Kokain, meistens zusammen, einen sogenannten Cocktail. Platzspitz, Letten. Er hat überlebt. Jetzt nimmt er Methadon, einen legalen Ersatzstoff für das an sich illegale Heroin, wo aber einen weniger intensiven Rausch gibt. Der Vorteil auch, man muss es nicht spritzen, was viele Langzeitsüchtige aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr können. Aber sie können es gleich nicht ganz lassen, der René und seine Freundin Jacqueline, die auch in der Harmonie lebt, die auch drogensüchtig ist.
Ja, wir haben das meistens so, dass wir jeden zweiten Mittwoch gehen wir einen Knall machen, wenn wir das Geld bekommen. Wenn wir unser Sachgeld bekommen, ja. Dann gehen wir Jacqueline und ich, dann gehen wir auf Gas und gehen einen Knall machen. Das ist meistens jeden zweiten Mittwoch.
Aber das hält ja nicht lange, oder?
Nein, das hält nicht lange an, das ist klar. Aber solange wir, dass ich das Gefühl mal habe, wieder nach zwei Wochen einen Knall zu machen, das gibt mir einfach das gute Gefühl und das ist die Lust daran.
Aber wenn man doch in einer Massnahme ist, so, wenn man eine Abgabe hat, oder weißt, wenn man Methadon nimmt, so, sollte man doch eigentlich nicht noch irgendwie von der Gas gehen, Stoff kaufen, oder?
Ja, das sollte man eigentlich nicht, aber das Methadon, das merke ich schon gar nicht mehr, oder? Das fährt mich gar nicht ein. Das ist so ein Grundmedikament, das ich habe, wo mich einfach nicht auf die Affen lässt, oder? Mehr macht das eigentlich nicht. Also ich spüre es nicht, wenn ich es nehme. Es fährt mich nicht ein. Und das Knallen fährt mir eben schon ein. Ja, dann mache ich mir einen Cocktail und den lasse ich mir meistens in den Hals rein, weil ich leider keine Adern mehr habe sonst. Sie sind alle weg, oder? Du siehst, ich habe nichts mehr. Keine Adern mehr. Sie sind alle verschwunden, ich kann nur noch in den Hals reinlassen. Das ist leider vom Knallen sind die weggegangen. Und wenn ich einen Knall mache, dann kommt es, vor allem das Cola fährt mir gut ein. Da habe ich mein Flash, wo mir reinfährt, und da habe ich Kiffer, die ich bewege und so, wo ich mit der Zunge spiele und so, das gehört alles zum Fleisch dazu. Und dann wird es einen Moment lang leislich, weißt du, in den Ohren macht es Zwisch und dann wird es ganz leislich. Und das gehört einfach, das ist das Fleisch, das ich habe auf dem Kohle. Und das ist noch gut.
Der René ist seit fast 30 Jahren drogensüchtig, fast das ganze Leben lang. Es ist auch schon behauptet worden, er sei therapieresistent. Versuche, vom Stoff loszukommen, haben nicht gefruchtet. Am Schluss von seiner Zeit auf der Gasse ist René in die Wohngemeinschaft gekommen. Dort, wo Suchtkranke zu Hause finden, vor allem die, wo es ihnen besonders schlecht geht. René sieht ein bisschen alt aus, mit seinen 41. Und er ist einer von denen, der recht gut zuweg ist, eigentlich noch in der Harmonie. Ein bisschen rum auf den Beinen ist er, der Haarschub unter einem Baseballcap versteckt. Er ist kränklich müde und man nicht mehr so richtig. Aber so abgebaut wie zum Teil seine Kollegen im Haus ist er noch nicht. Doch er ist gezeichnet von seiner langjährigen Drogenkarriere.
Ich tröge jetzt im Prinzip seit ich 12 bin. Oder? Dort habe ich angefangen mit Kiffen. Und habe dann mit 13 das erste Mal Koks genommen, mit 14 das erste Mal Heroin. Oder? Und ich habe das AJZ mitgemacht in Zürich, die Jugendunruhe mitgemacht in Zürich. Ich habe den Blattspitz mitgemacht, den Letten mitgemacht. Also ja, ich nehme schon lange Drogen. Oder? Und da ist es eigentlich ein bisschen wie ein Altersheim für Junkies haben wir hier eigentlich aufmachen wollen. Und das ist uns eigentlich auch recht gut gelückt. Oder? Wir sind alles mehr oder weniger alte User da drin, die alle um die 40 herum sind, die langjährige Drogenkarriere hinter sich haben und die jetzt ein bisschen Ruhe wollen.
Altersheim? Das stelle ich mir anders vor, oder?
Ja, das ist klar, aber es gibt in der Schweiz keinen Ort, wo du langjährige Konsumenten von harten Drogen die ein Heim haben, die einen Ort haben, wo sie hingehen können. Das gibt es in der Schweiz gar nicht. Wir sind glaube ich, die Ersten, die das jetzt gemacht haben.
Was ist denn das Gemeinsame, was du mit jemandem hast, der schon normal in einem Altersheim ist?
Ich denke, was mal klar ist, dass wir betreut sind. Das ist klar, wie im Altersheim auch. Die Leute sind betreut, und wir sind auch betreut. Was noch wichtig ist, gut, es ist nicht eine sehr strenge Betreuung, sondern einfach, dass jemand den Tag durch da ist, dass wir einen geregelten Tagesablauf haben, dass wir zusammen zum Morgen essen, zusammen zum Mittag essen und so. Und dass wir jemanden haben, wo wir auch unsere Probleme können erzählen und so. Oder?
Fühlst du dich manchmal alt?
Ja, schon, mit der Zeit schon, ja. Vor allem, wenn ich so zurückblicke, denke ich, ich habe eigentlich viel erlebt und viel gemacht und ich fühle mich auch schon alt zwischendurch, das schon.
Spürst du das?
Ja, ich merke es. Ich habe manchmal so eine gewisse Antriebslosigkeit, wo ich denke, jetzt bin ich so lange drauf und jetzt mag ich nicht mehr, jetzt habe ich keine Lust mehr.
Der René hat trotzdem Glück gehabt im Unglück. Er ist recht gesund, keine Hepatitis, keine HIV-Ansteckung, so wie viel mit dem gleichen Lebenswandel. Aber sein Körper ist ausgelaugt, man hat schon 2 Herzinfarkte gehabt, jede Anstrengung ist ihm zu viel, der gelehrte Maurer kommt schnell außer Atem und wenn man ihm so zulässt, hört man ihm die Müdigkeit auch an.
Oh, vor 20 Jahren bin ich noch auf dem Draht, bin ich noch gut drauf gewesen. Dort habe ich noch viel gemacht, habe zum Teil auch noch geschafft und so. Habe aber gleichzeitig viel konsumiert. Und heute habe ich eigentlich nur noch das Bedürfnis, ein bisschen in Ruhe zu leben, ein bisschen meine IV-Rente bekommen und ein bisschen hängen, ein bisschen meine Medikamente nehmen, mein Methadon nehmen und am Nachmittag meine Ruhe haben und so. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht mehr im Moment.
Szenenwechsel. Zockel 2 in Zürich. Poliklinik für heroingestützte und methadongestützte Behandlungen. Aufnahmebedingungen mindestens 2 Jahre heroinabhängig, mindestens 2 gescheiterte Therapieversuche, mindestens 18. Körperliche, physische oder soziale Probleme. Die Petra Meier, wir sagen ihr so, sie ist aber nicht ihr richtiger Name. Die Petra Meier ist 46. Seit 7 Jahren bezieht sie hier in der Klinik 3-mal am Tag kontrolliert Heroin. So übernimmt, wie man könnte sagen, der Staat die Rolle des Dealers und versucht so die Kontrollen über den Handel zu bekommen. Heroin sauber abgeben und stressfrei einnehmen, das ist die Devise. Sie zeigt mir den fixen Raum.
Kommen Sie hier rein und dann stehen Sie da, sagen Ihren Namen, die rufen das auf im Computer.
Also das ist wie ein Schalter? Da
wie ein Schalter, ja.
Du bist angemeldet und ist auch in diesem Computer drin.
Jawohl, mit Foto alles. Und dann kommen sie das Heroin über, wird aufgezogen. Dann hat es da wieder eine Frau, die beobachtet, das sind 7 Plätze, die auf das Mal dürfen fixen. Dann sitzen sie an. Ja, das ist einfach für jeden mit Stuhl, Spiegel, Servietten. Wenn sie kommen, wenn sie so, machen sie da Servietten an. Dann nehme ich Tupfer für zum Tauputzen. Dann habe ich ja die Spritze aufgezogen. Die einen müssen, die intravenös nicht tüpfen, da gibt es verschiedene, lange Nadeln, orange, braun, violett. Und dann sitzen sie da hinten, die einen binden ab.
Ja, da hat es noch Bändler, die sich irgendwie abbinden, dass das besser sichtbar ist.
Oder? Da gibt's, man darf alles von Beinen, Arm, ausser die Hals und Leisten darf man nicht spritzen.
Das wird auch kontrolliert von der Person, die da sitzt.
Dort und darum auch all die Spiegel und einfach, dass es übersichtlich ist. Früher hat es da oben noch gehabt, die haben es jetzt wieder runtergenommen.
Konsumiert wird hier auch so unter Aufsicht, dass nicht geteilt wird. Aber ganz ohne gehen es halt auch in der Drogenabgabestelle nicht. Es wird generell kontrolliert und es werden Fragen gestellt. Das ist es halt. Es werden Spiele gespielt, sagen die Drogensüchtigen.
Das Katz- und Maus-Spiel kennen wir schon von der Gasse mit der Polizei immer. Und wir haben das wahrscheinlich auch noch drin. Und da wird es einfach weitergeführt. Von Anfang an hatte ich immer das Gefühl, ich bin nicht auf gleicher Ebene, wenn ich mit ihnen rede. Ich bin süchtig, sie sind oben der Psychologe oder der Arzt, oder der Arzt vielleicht weniger, aber die Psychologin vor allem. Mit dem hatte ich am Anfang unheimlich Mühe gehabt. Aber für das, was da abläuft, ist es also recht. Man muss auch selber ein bisschen oben runterkommen, vielleicht einmal immer aus dieser Opferrolle rauskommen.
Petra Meyer ist HIV-positiv und sie bezieht immer noch täglich ihr Heroin. Sie ist recht gut zu Weg, klingt frisch und optimistisch. Wie sie sich fühlt, krank oder gesund, alt oder jung, sie kann es nicht so recht sagen.
Wenn ich das Alter sage, denke ich, ja, ich weiss meinen Jahrgang.
Aber, 46 seid ihr,
ja. Aber ich bin mir gar nicht bewusst, eigentlich. Wenn ich jemanden anderen anschaue in meinem Alter, finde ich, der ist alt, dann muss ich sagen, hallo, ich bin ja gleich alt. Also im Kopf ist mir irgendwo wie immer noch stehen geblieben, wo man die Sachen gemacht hat oder wo man angefangen hat mit 20, 25, wie man dort gelebt hat. Also ich das heute ja gar nicht mehr gehört.
Ihr fühlt euch jünger.
Ja, aber auf eine Art fühle ich mich dem auch, wie soll ich sagen, wie geistig habe ich irgendetwas verpasst.
Unerfahrener.
Ja, unerfahrener. Ja. Weil ich einfach das halbe Leben auf der Gasse verbracht habe. Andere haben vielleicht ihre Laufbahn, was weiss ich, auf der Arbeit oder haben eine Familie. Ich habe eigentlich ganz viele Sachen, wo ich, ja, ist einfach für mich out, das gibt es nicht mehr.
Wie sieht es da drinnen aus, körperlich?
Ja, dort fühle ich mich manchmal wie Hunderte. Also sehr müde und alt. Einfach, ich merke, wenn ich nicht aufputschende Substanzen in mir habe, also jetzt bin ich ja schon einige Jahre weg vom Kokain, dass der Körper eben doch schon recht geschädigt ist.
Was hat er da im Körper
angetan
oder zugefügt?
Also angefangen hat es natürlich schon in den 80er Jahren mit dem HIV, wo ich mich angesteckt habe, wo es halt noch keine Spritzenabgabe gegeben hat. Das ist heute sehr gut kontrollierbar durch Medikamente und die drei Kombinationen. Zum Glück haben wir das, weil viele in meinem Alter sind ja schon gestorben durch HIV, wenn sie nicht an einer Überdosis gestorben sind. Und einfach auch durch das exzessive Leben sind auch die Organe geschädigt. Da hat es natürlich fängt von Hepatitis an und alles. Und wenn eben mal die Leber und auch die Venen durch das ewige Fixen, alles ist einfach ausgeleiert. Und ja, wie schlafmüde. Also manchmal denke ich an einen Körper wie jemand, wo was weiß ich, 50 Jahre gearbeitet hat, völlig. Einfach auch übertrieben, einfach alles. Und die Organe sind einfach geschädigt. Wie ich vorher gesagt habe, ich gehe jetzt immerhin wieder arbeiten. Aber ich kann vielleicht 3-4 Stunden arbeiten und dann muss ich eine halbe Stunde liegen oder eine Stunde. Also ich brauche es nie mehr fertig, einen ganzen Tag 9 Stunden arbeiten oder 8 Stunden. So würde ich also körperlich nicht mehr arbeiten. Und geistig von dem her, dass ich mich einfach auf vieles nicht mehr konzentrieren kann, lange Zeit. Und natürlich ist man viel anfälliger auf Grippe, so Sachen. Also es kommt einfach je länger, je mehr etwas, wo ich merke, das haben normal erst Frauen vielleicht mit 60 oder eben Leute, die auch ganz exzessiv gelebt haben. Aber also wenn ich jetzt ein ganz normales, ausgeglichenes Leben geführt hätte, ich glaube nicht, dass ich schon in diesem Stadium wäre.
Seit Petra Meyer im Zockel ist und Heroin unter kontrollierten Bedingungen überkommt, geht es mit ihr und ihrem geschundenen Körper wieder aufwärts. Sauberer Stoff und kein Stress mehr auf der Gasse.
Es ist fast wieder wie ein neues Entdecken, denke ich, vom Körper. Für mich jetzt.
Und trotzdem, vor dem Ganzen aufhören, hat sie doch noch Angst. Obwohl sie das Leben mit dem Stoff doch so satt hat.
Ja, jeden Morgen, bevor ich den Stoff habe, ja, denke ich schon, Mann, bin ich müde, immer den Scheiß, deutsch gesagt, jeden Morgen. Und aufstehen und dort hingehen und das Zeug holen. Ich bin so müde und manchmal denke ich, ich will das nicht mehr. Und dann, aber ich habe einfach die Angst vom Loslassen auch. Also ohne das zu leben, weil es gibt ihnen eine gewisse Sicherheitsheroin, es gibt ihnen, also ich sage immer so wie die, die vielleicht viel lassen und sich das Fett anessen, dass sie einen Schutz haben, haben wir das Heroin, dass wir den Schutz um uns herum haben. Wir sind so ein bisschen dickhütig, also sagen wir so, ist man mit dem Heroin.
Das ist nach Wohl. Immer, es ist nach Wohl oder so.
Ich kenne so lange nichts anderes, dass ich Angst habe, das andere zu erfahren. Von diesen Gefühlen wieder und alles wieder voll wahrnehmen. Von dem habe ich ein bisschen Angst.
Petra Meier wohnt zusammen mit ihrem Bruder, ihr ebenfalls drogensüchtige Ehemann, ist an HIV gestorben. Bruder und Schwester schauen zueinander, denn auch ihre 7 Jahre jünger Bruder war drogensüchtig und ist jetzt in einem Methadon-Programm. Sie genießt es, dass am Abend jemand daheim ist. Eine Massnahme gegen das Alleinsein. Eine Massnahme auch anstelle von einem betreuten Wohnen, von einem Altersheim. Dass es verschiedene Wege gibt, wie Alter und Sucht zu vereinbaren sind, hören wir in ein paar Minuten. Nach der Amy Winehouse, die davon singt, dass sie doch eigentlich in eine Drogenentzugsklinik sollte und dort doch anders kommt. Die hören Input. Junkies kommen in die Jahre. Auf jeden Fall die schon seit 20 Jahren oder mehr harte Drogen konsumieren, wie die beiden Personen in dieser Sendung. Drogensucht und Alter. Die Gesellschaft reagiert langsam, um den älter werdenden Junkies Betreuungsangebote zur Verfügung zu stellen. Seit einem Jahr zum Beispiel bietet die Stadt Zürich eine besondere Abteilung im Rahmen von betreuten Wohnen an. Bedürftige, ältere, ehemalige oder immer noch Süchtige finden zum Beispiel im Bevo City ein neues Heim. Drogensucht und Alter, der Attilio Stoppa, der Beauftragte für Suchtfragen vom Kanton Zürich, umreisst diese Gruppe von Menschen und ihre Bresten, zeichnet von Krankheiten und Abnutzungserscheinungen, besonders betroffen die ohne Auffangnetz auf der Gasse gelebt haben und, wie man sagt, unten durchhaben müssen.
Ja, das kann tatsächlich sein, dass der Körper verbrauchter ist. Kann Bütter, in Anführungs- und Schlusszeichen. Das ist der eine Faktor, ganz individuell angeschaut. Es kann aber auch die soziale Schiene natürlich sein. Sie haben wenige Kollegen, wenige Freundschaften außerhalb vom Drogenmilieu in dem Ganzen, werden nicht mitgetragen, vereinsamt. Alles in dem zusammengenommen, selbstverständlich.
Aber der Attilio Stoppa gibt es Bedenken. Auch der Bauarbeiter, der 40 Jahre lang krüppelt, kommt schneller in ein böses Alter. Das Problem der wachsenden Gruppe von altenden Drogenkonsumenten stuft Attilio Stoppa nicht akut ein. Das dränge ich nicht, aber man müsse sich auf das vorbereiten.
Die grossen Zentren, Zürich, Basel, Bern, könnten aus meiner Optik für eine grössere Region über Kantonsgrenzen aus vielleicht jetzt mindestens Kopfplanung und die theoretische Planung vorantreiben, was machen wir, wenn wir in 5, 10 Jahren, wenn wir dann eine Zahl von so ehemals Drogenkonsumierenden oder jetzt substituierte Menschen haben, was machen wir mit denen?
Gegenwärtig werden in grösseren Gemeinden wie z.B. Zürich mit dem einen oder anderen Projekt Erfahrungen gesammelt. Konkret werden die Altersbetreuungsfrage von Junkies im grösseren Rahmen erst in ein paar Jahren. Aber die Herausforderung, die sind natürlich jetzt da. Das Problem sei, sagt Attilio Stoppa, grundsätzlich. Denn auch auf andere Fragen hat man in der Alterspflege noch kein Patentrezept. Alkoholismus, Medikamentenabhängigkeit sind da genauso dringend, um sie in den Griff zu bekommen.
Wissen Sie, es geht weniger um in den Griff zu bekommen, sondern es geht darum, letztendlich den moralisch-ethischen Barrieren im Kopf, im Herz und im Bauch abzubauen und zu überspringen. Dass man zugeben müsse, dass man eben nicht nur bei jungen Menschen ein Suchtmittelproblem haben, sondern natürlich das jetzt auch mitziehend bis alt werden und nicht einfach nur, weil sie älter sind, eben in die anderen Lebensphasen, dass sich die Probleme wie mit Luft auflösen. Man hat ja lang hat man immer gesagt, das Drogenproblem, das ist ein Jugendproblem. Und das ist Quatsch.
Um Bedürfnisse der alternden Drogensüchtigen besser zu verstehen, muss man wissen, wie sie gelebt haben, bis jetzt. Wir erfahren das jetzt von Petra Meier und René Filli. Die Petra ist auf dem Bauernhof aufgewachsen und ist Ende 70er, Anfang 80er Jahre in die Welt raus. Sie ist auf und davon, aus der Enge der Schweiz raus, hat sie weitergesucht und ist nach Mailand gekommen, wo sie sich mit Jobs durchgeschlagen hat und auch ihren künftigen Mann kennengelernt hat. Aber dort hat sie auch das Drogenelend kennengelernt. Und zwar von ganz unten. Ohne Dach über dem Kopf, umherirrend auf der Gasse irgendwo in Italien, erzählt sie mir auf einem Spaziergang durch Zürich.
Das ist das Tiefste, das man erleben kann, ja. Wenn man auf der Strasse lebt, würde ich behaupten. Also ohne Wohnung, ohne nichts, ohne, ja, also wirklich die unterste Treppe. Und die habe ich mir ja dann geschworen, die wollte ich nie mehr erleben. Also sie sind voll im Winter, zack, einfach irgendwo am Stoff nachgerannt oder auf einem Bänkchen gehockt und zur Nacht irgendwo in einer Ecke von aussen geschlafen. Oder wenn sie irgendeinen Kollegen eingeladen hätten, mal an der Wärme zu schlafen. Aber ich habe mir einfach geschworen, nein, das wollte ich also sicher nie mehr. Und auch die Angst, dass sie immer, sie schlafen immer mit einem offenen Auge. Sie können ja nie schlafen. Weil so kurliges Volk, das da zur Nacht immer rumstürchelt. Also.
Was war denn die beste Gegend zum Fussen oder der beste Ort zum Fussen?
Ja, das Beste war, wenn man irgendwo in einem abgelegenen Neubau, wenn sie einfach am Morgen um 6 Uhr raus, haben wir unsere Schlafsäcke versteckt. Und sind dort war es wenigstens sauber und hat niemand gestört. Aber wenn sie irgendwo im Park geschlafen haben, entweder war es kalt, nass gewesen, oder irgendwelche komischen Typen sind rumgestürchelt. Und in diesen Neubau haben wir dann meistens geschaut, das zweite, das dritte, hat man sich auch so geschützt in der Gruppe. Und eben, dass das wenigstens deckt und sauber war. Ja.
Und dann sind sie zurück in die Schweiz gekommen. Er hat sich als Saisonier versucht. Und zusammen sind sie den Verlockungen von der offenen Drogenszene, die sich in der Schweiz anfangen bilden, wieder erlegen. Wir sind auf unserem Spaziergang auf dem Platzspitze angelangt, dort, wo vor Jahren das Drogenelend in der Schweiz seinen ersten Höhepunkt hatte.
Mit jedem Fixer, den ich rede, schwärmt noch von dieser Zeit. Weil der Platzspitz, den wir hier in Anspruch genommen haben, war eben wirklich ein wunderschöner Park. Auch man hat sich da können den ganzen Tag verweilen, seinen Stoff besorgen, man musste nicht gross rumrennen, es ist alles hier abgelaufen. Also von dem her ist es eigentlich die wenig stressigste Zeit war. Und man hat da konsumieren, schön nach der Sonne liegen. Also ist dann fast noch ein bisschen wie Ferien manchmal.
Der Platzspitz war eine richtige Oase gegenüber dem Letten. Im alten Bahnhof Letten unter der Brücke am Fluss. Alle auf einem Haufen, zum Teil auf einem halben Meter Dreck, wo man manchmal die Leute nicht mehr gesehen, die auf dem Boden unter der Brücke geschlafen haben. Man hat gelebt, und es lebt auch heute noch als Süchtigen im Angesicht des Todes. Man hat dann zumal rasch hergeschaut, aber gleich um wieder weg. Die Sucht hat ihn wieder in Beschlag genommen. Petra Meyer und René Fili haben beide Freunde und Kollegen, die wegen der Sucht gestorben sind.
Also es fängt wirklich schleichend an. Am Anfang, wenn du Drogen nimmst, hast du noch einigermaßen geregelt zu leben und so. Und irgendwann merkst du dann, du tust nicht mehr regelmässig duschen, du tust nicht mehr regelmässig essen, du kommst Hunger über, du kommst schon ein bisschen in Stress rein und so. Das merkst du schon, also es geht rapid ab mit der Zeit. Also es geht relativ schnell und du bist am Ende. Das ist schon so.
Und du merkst auch, dass dein Körper irgendwie das Zeug nicht mitmacht, oder?
Ja, also nicht mehr mitmacht. Ich kann zweimal in meinem Leben eine Überdosis gehabt. Und dort habe ich dann schon gemerkt, dass es nicht mehr mitmacht, weil dort hat es mich zusammengetischt, oder? Und dann merkst du, dass es wirklich zu viel ist. Dann hast du zu viel genommen.
Hast du gewusst, dass wenn du konsumierst, dass du auch das Risiko eingehst, dass du dir selber das Leben nimmst?
Am Anfang eigentlich nicht, nein. Mit den Zeiten, als ich meine erste Überdosis hatte, habe ich dann leider gewusst, dass sehr nahe, dass eigentlich nicht viel fehlt und du bist tot, weil du deinen Körper schon sehr belasten, wenn du dir einen Knall machst, oder?
Und warum riskiert man den Tod?
Oh, wieso, dass man den Tod riskiert? Ich denke, das Schlimme daran ist, dass eigentlich bei jedem Junk, den du machst, ist der Tod in der Nähe. Weil es kann bei jedem Knallen Überdosis dabei sein. Du kannst gute Stoffe bekommen, und zwar so gut, dass sie abtischt. Das kann bei jedem Knall der Fall sein. Also, du rechnest mit dem, wenn du einen Knall machst.
Der René hat strenge Zeiten hinter sich. Bevor er in die Wohngemeinschaft gekommen ist, war er ziemlich abgewirtschaftet. Er hat zwar nicht auf der Gasse gelebt, aber immer wieder unter dem Dach von Kollegen. Mal hier, mal da, ein Auf und ein Ab. In die eine Institution rein und auch wieder raus. Jahrelang. Bis er Unterschlupf in einem der Wohnhäuser vom Verein Abri gesucht und gefunden hat. Wie ist der René da drin geraten, fragt man sich. Angefangen hat es früh. Aufgewachsen ist bei den Grosseltern. An einer ziemlich langen Leine.
Ja, ich hatte von meinen Grosseltern her eigentlich gar keinen Zwang gehabt. Ich bin auch schon in der Schule. Ich bin im Prinzip am Samstag bin ich nie in die Schule gegangen, oder? Ich bin am Freitagabend fortgegangen und bin dann irgendwann am Sonntag heimgekommen. Und das habe ich schon in meiner Schulzeit gemacht und so. Und ich habe also keinen Druck von daheim und keine Schläge bekommen, gar nichts. Ich konnte machen, was ich wollte daheim.
Nicht schlecht, hä?
Ja, ist noch witzig.
Rückblickend gesehen auch.
Ja, ich wäre froh, sie hätte sich besser auf mich geschaut. Dann wäre ich wahrscheinlich nicht so abgestürzt, wie ich abgestürzt bin. Das schon, aber...
Sind dir die schuld, dass du abgestürzt bist?
Nein, denke ich nicht, da bin ich selber schuld. Ich hatte ganz liebe Grosseltern.
Das liebe ich aber vielleicht ein
bisschen. Ja, denke ich auch.
Deine Eltern?
Mein Vater und meine Mutter haben nie geheiratet. Meine Mutter war 16, als sie mich bekommen hat. Und sie hat mich dann bei meinen Grosseltern mehr oder weniger abgegeben. Und ja, mein Vater ist dann bald mal gestorben mit 52 an einer Hirnblutung. Und meine Mutter habe ich eigentlich keinen Kontakt zu meiner Mutter, weil die findet mein Leben scheiße und die findet mich, glaube ich, scheiße.
Hast du sie nie mehr gesehen?
Nein, jetzt habe ich sie schon jahrelang nicht mehr gesehen.
Du hast mal so probiert, wieder mit einem Kontakt?
Ich habe, als ich im Rüthihaus war, habe ich 3 Briefe geschrieben, aber was ich dann, weil so im Rahmen von Aufarbeiten von meiner Vergangenheit habe ich ihr 3 Briefe schreiben, oder? Und nach Fragen nach meinem Vater und Fragen nach meiner Vergangenheit habe ich gestellt. Aber was von meiner Mutter rausgekommen ist, war, das geht ich einen Scheissrakal an meiner Ruhe. Das ist eigentlich zurück von meiner Mutter.
Am René, seine Geschichte ist eine Geschichte von einer bewegten Jugend.
Bin ich mit den Töffeln unterwegs an Demos. Bin Steine rühren, Barrikaden bauen. Der Schmied davor, einen Gummigeschoss einfangen und so. All das habe ich mitgemacht, damals. Bin...
Hast du etwas bewegen?
Nein, ich habe vor allem Säuerzeit gefallen. Ich habe Säuerzeit ganz geil gefunden, weil du drin hast können drögeln, hast können Opium rauchen, hast können machen, was du willst. Es war ein rechtsfreier Raum, auf Deutsch gesagt, oder? Und das hat mir gefallen und so. Und ich habe auch Demonstrationen ganz geil gefunden, muss ich ganz ehrlich sein. Die waren lustig, oder? Da bist du irgendwie am Freitagabend ins AEZ gegangen und hast gewusst, jetzt fängt die Schmier an zu patrouillieren, hast gewusst, jetzt geht es noch eine Stunde, dann fängt die Demo erst richtig an. Dann sind Steine geflogen auf die Schmierwagen und so. Und dann ist es losgegangen, dann ist das Tränengas gekommen und dann bist du gesäckelt und das war noch ganz lustig.
Es hat ja so die Politischen gegeben und doch die einfach das Leben haben. Auch geniessen, oder?
So, genau.
Und du hast endlich zu der zweiten Fraktion.
Genau, leider schon, ja.
Leider?
Ich habe mich politisch nie engagiert, was das anbelangt hat. Ich war wahrscheinlich eine Nation dazu. Sondern ich habe es einfach genossen, ein bisschen seich machen, oder?
Eins hat das andere gegeben. AJZ, Opium, Rauchen, Kiffen. Die Kreise haben sich immer enger gezogen. Enger um Drogen, Heroin und Kokain. Der Blick zurück auf das Leben als Junkie.
Auf eine Art schaue ich retour und finde es noch, es war eine recht coole Zeit gewesen, oder? Also, ich habe es geil gefunden. Ich habe es gerne gemacht und es war lustig gewesen und ich bin eigentlich wie eine Zeit lang sogar stolz gewesen auf die Zeit, oder? Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich das so anschaue, finde ich es schade, dass ich das überhaupt gemacht habe und dass es so weit gekommen ist.
Stolz?
Stolz war cool und ich habe mich als cooler Typ gefühlt und so. Ich fand, ich sei ein geiler Typ und so.
Geil, warum?
Ja, ich habe meinen Stutz gemacht. Ich habe gedealt und so. Es war eine coole Zeit. Du bist vor der Schmier davon gesäckelt. Du hast Lampen mit der Schmier tagtäglich und so. Es war einfach cool. Du bist ein Rebell, auf Deutsch gesagt. Weil es haben nicht viel das durchgemacht, was ich durchgemacht habe, von denen, die ich früher gekannt habe. Oder? Es hat ein paar gegeben, die damals schon geknallt haben und auch schon gestorben sind von meinen Schulkollegen. Oder? Aber der Grossteil war eigentlich relativ bitter und normal gewesen, oder? Und da habe ich mich einfach immer als etwas Besseres gefunden, wenn ich das gemacht habe.
Hast du immer noch das Gefühl, die ganz coolen sind die auf der Gasse?
Ja, das ist schon so. Leider.
Leider?
Ja, weil sie sind ja nicht die wirklich coolen. Das ist eine Einbildung. Weil du hast ja nur Probleme durch das ganze Zeug. Oder? Du hast Probleme durch Gas, du hast Probleme, wenn du dealst, du hast Probleme, wenn du konsumierst. Du bist im Prinzip ein Aussenseiter.
Vom coolen Typ zum Aussenseiter. Zu dieser Einsicht ist der René erst Jahre später gekommen. Jahre später. Die hören Input. Die Drogensüchtigen, die in den 80er an den Nadeln gehangen, die meisten süchtig nach Heroin, ein paar nach Kokain, sind älter geworden. Der Drogencocktail ist in den letzten Jahren wilder geworden, sagen Fachleute. Man nimmt mehr durcheinander. Das Leben für Süchtige ist darum fast gefährlicher als früher und heimtückischer. Das Drogenproblem ist nicht verschwunden, nachdem man die offene Szene zerschlagen hat. Es ist nur nicht mehr so gut sichtbar. Und gleichzeitig hat der Bund eine Drogenpolitik entwickelt, die auf Prävention, Repression, Soforthilfe und Therapie auf vier Säulen basiert. Seither gibt es Substitutionsprogramme, staatlich kontrollierte Abgabe vom Ersatzstoff Methadon oder von Heroin. Der Drogenkonsum findet nach wie vor zum Teil versteckt statt, in Hauseingängen unterwegs im Schatten von der Grossstadt. Schon vor 10, 15 Jahren hat man davon geredet, dass es rund 25'000 bis 30'000 Drogensüchtige gibt in diesem Land. Die Zahl hat sich nicht verändert. Sie ist heute allerdings besser kontrolliert. Attilio Stoppa.
Wir tun es umweltfreundlich und umweltverträglich handeln heute.
Was heisst das umweltfreundlich?
Eine Szene, wie wir sie in Zürich im Blattspitz hatten, auf dem Letten hatten, in Bern im Kocherpark und so weiter, das ist image-schädigend für eine Stadt. Es ist image-schädigend punkto Tourismus. Es ist auch gefährlich gegenüber der Bevölkerung. Das will ich überhaupt nicht abspielen. Sie hat eine Sogwirkung. Das ist diskussionslos. Und das und noch ein paar andere Faktoren haben es gerechtfertigt und rechtfertigen immer noch, dass man möglichst schnell, möglichst radikal interveniert, um offene Drogenszenen wegzubringen.
Also das Elend ist weniger sichtbar. Praktisch nicht mehr sichtbar, wenn man
nicht so genau hinschaut. Für den normalen Mensch, für die Medien etc., für die Fachwelt, und da zähle ich durchaus die Polizei auch dazu, ist durchaus klar, wann, wo, welcher Deal, in welchem Ausmaß läuft. Wir haben heute auch andere Kommunikationsmittel. Ich bestelle heute Drogen, wie ich eine Pizza bestelle, via Handy, SMS, E-Mail etc. Wir haben ein Top-ÖV-System überall in dem Land. Es gibt an einem Bahnhof unter den offenen Türen von einer S-Bahn Ware gegen Geld, Stoff gegen Geld, das läuft bestens.
Der ist ganze professioneller geworden?
Es ist auf eine Art professioneller geworden. Und unter Einsatz einfach von sämtlichen Mitteln, die heute zur Verfügung stehen.
Es gibt schon Rufer, die sagen, da, Achtung, es könnte sich wieder offene Szene bilden. Sind das Schwarzmaler?
Nein, das sind keine Schwarzmaler. Das braucht einen ganz grossen Einsatz, vor allem auch von den Polizeikräften, die das machen. Im Moment profitieren wir einfach von einem gesättigten Markt. Also wir haben sehr viel Stoff zu sehr günstigen Preisen rum. Niemand weiss, wenn sich der Markt ändert, Stoffknappheit, andere aus der organisierten Kriminalwelt sich bandenmässig anders organisieren, andere Herrschaft wollen übernehmen, ein Verdrängungskampf auf einem mafiösen Hintergrund basiert, was das für Auswirkungen hat, letztendlich auf dem Konsumplatz. Wenn es da Verknappungen gibt, der Stoff teurer wird, etc., dann haben wir blitzartig wieder garantiert da oder dort eine offene Szene.
Ist eigentlich das Einzelelend immer noch gleich schlimm wie früher? Wo man es sichtbar hatte, an einem Ort im Kocherpark.
Was verstehen Sie denn unter, Elend?
Die sichtbare Verzweiflung, Verwahrlosung, die gesundheitlichen Nebenwirkungen auch vom Ganzen.
Nein, die haben wir natürlich ganz eindeutig, die haben wir ganz eindeutig gelöst. Durch den enormen Einsatz von Mitteln im Bereich von niederschwelligen medizinischen Versorgung, von Beschäftigungsprogrammen oder Tagesstrukturen, von verschiedenen Formen von Dach über dem Kopf anbieten, da haben wir natürlich ganz viel Elend weggenommen. Und auch natürlich durch die viel breitere Palette von therapeutischen Interventionsmöglichkeiten, die wir heute haben, pharmakologischer Art oder sonst. Also da haben wir sicher ganz viel verbessert. Da sind wir wirklich überrascht gewesen vom Ausmaß des Elendes und von der Verelendung, wie viele Einzelne das da sind, und haben ja da auch überreagiert und zum Teil auch viel zu viel an Hilfsstrukturen bereitgestellt, wo wir jetzt alles haben müssen zurückfahren in ein vernünftiges Ausmaß.
Attilio Stoppa, der Beauftragte für Suchtfragen vom Kanton Zürich. Das stört Jürg Lützelschwab, der die Haltung vertritt, dass der Staat die Dealer-Funktion übernommen hat und eigentlich heute wieder zu wenig mache, um den Süchtigen den Weg in die Unabhängigkeit zu weisen. Durchfuttern mit Drogen heisse die Devise, statt Konsumenten mehr in die Verantwortung zu ziehen.
Also die Tendenz ist ja halt jetzt wirklich, die Leute vierter ruhig stellen. Und Tendenz ist auch, dass alle die therapeutischen Wege, die gibt es praktisch nicht mehr, die alten. Es gibt jetzt mehr einfach Häuser, wo die Leute einfach halt so nehmen, wie sie sind, durchfüttern, wo man halt irgendein Zimmer hat. Es geht einfach darum, es darf möglichst nichts kosten und die Leute sollten nicht allzu fest auffallen. Aber das wird irgendwann wird das auch wieder kippen, da bin ich überzeugt, weil die Leute kommen nicht wirklich vorwärts. Kratzt, beißt sich da irgendjemand in den eigenen Schwanz. Wie das es weitergeht, weiß ich nicht. Also ich hoffe einfach, dass man wieder mehr an die Verantwortlichkeit appelliert, an von den Konsumenten selber.
Die Konsequenz von dieser Politik kann man auch mit Freude und Genugtuung beobachten. Durch die Substitutionspolitik vom Bund ist das Leben von Schwersüchtigen verlängert worden. Mit dem Resultat, dass man heute zunehmend muss dafür schauen muss, dass man für die älter werdenden Junkies mit allen Bresten, die dazugehören, passende Angebote findet. Darum Diskussion über Altersheim. Alternde Drogensüchtige, abgekämpfte Junkies von der ersten Stunde und was sie über das Leben denken, das sie leben, gerade als nächstes. Ein Vierteljahrhundert lang hängt Petra Meier jetzt schon an der Nadel. Sie hat auf der Gasse gelebt, ist am Platzspitz und am Letten gewesen, ist krank geworden und manchmal fühlt sie sich so alt, wie man gar nicht werden kann. Und das mit 46. Sie hat sich jetzt mit ihrem Leben arrangiert, nimmt es, wie es ist, auch wenn sie manchmal wütig ist auf das Leben und die Drogen.
Lange habe ich sie verflucht und habe ich mein Leben eigentlich gehasst und alles, was ich gemacht habe. Und jetzt muss ich sagen, ja, vielleicht will mir das einfach etwas sagen, dass ich das Leben muss lernen leben, oder ich weiss es auch nicht. Viel Chance, jetzt noch irgendetwas anderes zu machen, habe ich nicht. Ich glaube, einfach das Beste daraus zu machen, aus dieser Situation. Und ich glaube einfach, dass mein Weg mehr das ist, also ich muss ein Gleichgewicht finden, nicht immer wieder von einem Extrem ins andere schwappen. auch wenn es dazu mal Rebellion war, gewisse Idealismus auch noch von eben ausbrechen aus dem normalen bürgerlichen Leben, ja, nicht bünzlig werden und so. Aber dass das ja eigentlich alles auch Träume gewesen sind, aber ich mir ja eigentlich nie vorgestellt habe, wie will ich denn das leben? Das kann ich ja gar nicht leben. Wenn ich ein bisschen ruhiges Leben leben will, muss ich auf eine Art auch wieder ein bisschen bünzlig sein. Also normale Sachen machen, die einfach jeder Normalbürger auch macht.
Aber bünzlig findet ihr es immer noch eigentlich?
Ja, eigentlich schon, ja. Das ist ja immer noch ein bisschen meine Zwiespalt, die dann immer wieder aufkommen. Bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht? Will ich das überhaupt? Klar will ich Ruhe und will auch wieder mal glücklich sein und zufrieden, aber einfach doch nicht zu fest bünzlig.
Sie traut dem Leben nicht mehr so über den Weg. Auch heute noch ist sie an die Heroin gebunden, mit ihren 46, seit sie vor rund 25 Jahren zum ersten Mal ist mit dem Stoff in Berührung kam. Ihr Ausblick ist prägt von der Abhängigkeit vom Heroin.
Ich bin einfach sehr vorsichtig geworden. Ich habe sicher noch Träume, aber nicht mehr so riesige Träume. Das ist vielleicht traurig, aber vielleicht bin ich einfach auch ein bisschen realistischer geworden, was in meinen Möglichkeiten ist. Schon vom Gesundheitlichen her und zweitens auch finanziell kann man natürlich nicht riesige Sprünge machen mit IV und klar schaffe ich. Und bin ja schon froh, dass ich immer bis Ende des Monats über die Runde komme. Das ist ja für mich schon ein Erfolg. Und sicher weiter auch. Das Reisen ist vielleicht nicht mehr so interessant wie früher, auch durch den Krieg und alles überall. Aber sicher auch noch etwas zu sehen, nicht nur in Zürich zu bleiben. Ja. Aber eben, es ist immer Zucht. Ich muss ja immer mein Methadonschächtel dabei haben. Und das macht mir dann wieder Angst. Bist im Ausland, bist irgendwo, kommt mir die Ware fort. Das ist immer meine Paranoia. Ich glaube, ich hätte mehr Mut, wenn ich nicht so angewiesen wäre auf das Zeug. Ich weiss es, ich bin mir Dilemma drin. Also, vielleicht muss ich einfach mal den Mut haben, dort loszulassen.
Auch der René Fili schaut zurück auf ein Leben bestimmt von Drogen, von harten Drogen. Aus ihrer Stimme klingt eine gewisse Illusionslosigkeit, aber auch eine klare Vorstellung über die Lebenssituation. Sachlich tönt es, abgeklärt. Zu beklagen gäbe es einiges, aber besonders nagen tut er daran, dass er ja doch eigentlich seiner Tochter ein guter Vater sein und dass er es nicht schafft. Sie lebt nicht bei ihm, 10 ist sie und kennt die Wahrheit über ihn nicht.
Sie meint, dass ich da im Heim bin für Alkoholentzug und so. Also mir hat ihr mal erzählt, dass ich Alkoholprobleme habe, das weiss sie mal so weit. Aber dass ich Drogen nehme, weiss sie nicht.
Sagst du das?
Früher oder später werde ich ihr das erzählen, ja.
Auf welchen Moment wartest
du? Bis ich älter ist, sagen wir mal so 14 oder so. Ich hoffe, dass ich es noch so lange geheim halten kann.
Familie und Sozialleben leidet oder geht ganz in Brüche. Drogensucht führt zum Knicken der Biografie. Beim René hat sie zu Vereinsamung geführt, zu Verwahrlosung. Schleichend. Und nicht nur das.
Ja, das ist ein Wahnsinn, wenn ich mir das so überlege. Und auch wenn ich mir überlege, wie viel Geld oder was ich schon alles kaputt gemacht habe mit meiner Drogensucht. Oder? Ich habe alle Beziehungen geschlossen. Ich habe x-tausende von Franken ausgegeben. Wenn nicht sogar hunderttausende von Franken. Und es ist eigentlich wahnsinnig, was ich mit dem angerichtet habe. Oder?
Gibt es da noch Platz für Zukunftsperspektiven? Ja. Heiraten will er noch einmal. Seine Freundin. Das hat sie sich versprochen. Ja, wenn das kein Zukunftsprojekt ist. Ein Zukunftsprojekt auf wackeligem Grund, allerdings.
Wenn du dem Buch über dein Leben würdest einen Titel geben würdest, wie würde das Buch heißen?
Einfach Drogen. Rönes Absturz.
Gehst du den immer noch eigentlich?
Ich bin immer noch ein bisschen am Gehen, ja. Nicht mehr so fest wie früher. Aber ich denke, ich bin immer noch am Fallen.
Input.